Kaspar Hauser. Leben. Kaspar Hauser tauchte am 26. Mai 1828 in Nürnberg auf. Er wirkte etwa 16 Jahre alt, sprach kaum und schien geistig zurückgeblieben. Später erklärte er, seit frühester Kindheit allein in einem dunklen Raum gelebt und nur Wasser und Brot erhalten zu haben, medizinisch gilt das als kaum glaubhaft. Bald kursierte das Gerücht, Hauser sei der 1812 geborene Erbprinz des Großherzogtums Baden, der als Säugling gegen ein sterbendes Kind ausgetauscht worden sei. Historiker halten diese Legende für widerlegt. Genanalysen von 1996 und 2024 bestätigten, dass er nicht der verschwundene Prinz war. Am 17. Oktober 1829 erlitt Hauser eine leichte Schnittwunde. Am 14. Dezember 1833 kehrte er mit einer tödlichen Stichverletzung zurück. Beide Male sprach er von einem unbekannten Angreifer. Spätere Untersuchungen legen nahe, dass er sich die Verletzungen selbst zufügte, weil das öffentliche Interesse an ihm nachließ. Leben ab dem 26. Mai 1828. Am Pfingstmontag, dem 26. Mai 1828, wird in Nürnberg ein etwa 16-jähriger Junge aufgegriffen. Er trägt einen Brief an Rittmeister von Wessenich, will ein solcher Reiter werden, wie mein Vater gewesen ist, und nennt sich Kaspar Hauser. Auf der Polizeiwache erkennt er Geld, kann beten und etwas lesen, spricht jedoch kaum. Laut Brief sei er seit Oktober 1812 bei einem armen Tagelöhner aufgewachsen, ohne je das Haus verlassen zu haben. Ein angeblicher Mutterbrief nennt den Vornamen Kaspar und das Geburtsdatum 30. April 1812. Beide Briefe stammen aus derselben Handschrift. Hauser wird im Wehrturm Luginsland untergebracht. Er isst nur Brot, trinkt Wasser und zeigt körperliche Schwäche sowie überempfindliche Sinne. Er berichtet später, er habe sein ganzes Leben in Dunkelheit verbracht und das Sprechen erst kurz vor seiner Freilassung erlernt. Im Juli 1828 zieht er zu dem Pädagogen Georg Friedrich Daumer. Am 17. Oktober 1829 wird er mit einer Verletzung an der Stirn aufgefunden. Er berichtet von einem Überfall durch einen maskierten Mann, doch erste Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit werden laut. Nach einer leichten Schussverletzung im April 1830 lebt er unter Vormundschaft von Gottlieb von Tucher. Im Dezember 1831 übernimmt der Engländer Stanhope die Pflege und bringt ihn nach Ansbach, wo er erfolglos Nachforschungen zu Hausers Herkunft finanziert. In Ansbach bewegt sich Hauser in gebildeten Kreisen, bleibt aber beruflich orientierungslos. Nach seiner Konfirmation im Mai 1833 verliert er mit dem Tod Anselm von Feuerbachs einen wichtigen Unterstützer. Am 14. Dezember desselben Jahres kehrt Hauser mit einer Stichwunde aus dem Hofgarten zurück. Er stirbt drei Tage später. Die Umstände bleiben ungeklärt. Das Gericht äußert Zweifel an einem Verbrechen, doch König Ludwig I. setzt eine hohe Belohnung aus. Am 20. Dezember wird Hauser unter großer Anteilnahme beigesetzt. Sein Grabstein nennt ihn ein Rätsel seiner Zeit. Erbprinzentheorie. Bereits ab Ende 1828 kursierten Gerüchte, Kaspar Hauser sei der vertauschte Erbprinz von Baden. Demnach habe Gräfin Luise Caroline von Hochberg das Kind aus Machtinteresse austauschen lassen. Die These stützte sich auf frühe Todesfälle in der Zähringer Linie und Aussagen von Hausers angeblicher Schwester Marie Hamilton. Nach Hausers Tod hieß es, er sei aus dynastischen Gründen ermordet worden. Historiker halten diese Theorie für widerlegt. Schon 1876 wies Oberstaatsanwalt Otto Mittelstädt anhand amtlicher Dokumente eine Vertauschung zurück. Auch spätere Briefe der Markgräfin Amalie bestätigen, dass das badische Kind wirklich gestorben ist. Bayerns König Ludwig I. unterstützte die Gerüchte zeitweise aus politischen Gründen, vor allem wegen Gebietsansprüchen an Baden. Die bayerische Regierung ließ sogar Dokumente stehlen, fand jedoch keinen Beweis für die Prinzentheorie. Flugblätter und Autoren nutzten Hausers Tod politisch. Während Ludwig eine Ermordung vermutete und eine hohe Belohnung aussetzte, äußerten die Behörden in Ansbach vorsichtige Zweifel. Beweise für einen Mord durch das Haus Baden blieben aus. Die Debatte wurde schließlich von monarchiekritischen Stimmen übernommen, die beide Adelshäuser ablehnten. Haltung Feuerbachs. Im April 1830 erklärte Anselm von Feuerbach die Prinzentheorie als romantische Sage ohne juristischen Anhaltspunkt. 2 Jahre später vertrat er sie in einem geheimen Memoir dennoch, räumte aber selbst ein, sie sei nicht gerichtsfest. Zugleich erschienen seine Schriften über Caspar Hauser, in denen er eine adlige Herkunft andeutete. Feuerbach litt zunehmend unter gesundheitlichen Problemen und starb im Juli 1832 an den Folgen eines Schlaganfalls. Das Gerücht, er sei vergiftet worden, gilt als Legende. Spätere Vertreter. Im 20. Jahrhundert setzten sich Hermann Pies sowie die Anthroposophen Johannes Meyer und Peter Tradowski für die Prinzentheorie ein. Neue Belege lieferten sie nicht. Viele populäre Werke greifen bis heute auf Spekulationen aus den 1920er Jahren zurück. Der Historiker Ivo Striedinger zeigte 1933, dass diese Argumente einer Prüfung nicht standhalten. Fritz Trautz nannte die Theorie ein einfältiges Märchen. Pies Bücher wirken seriös, es fehlt ihnen jedoch an kritischer Methodik. Hausers widersprüchliche Aussagen bilden oft die Grundlage solcher Thesen, entgegen den Regeln historischer Quellenkritik. Flaschenpost von 1816. Als Hinweis auf Caspar Hausers vornehme Herkunft wird in der Literatur eine rätselhafte Flaschenpost genannt. Sie soll im September 1816 bei Kemps am Oberrhein gefunden worden sein. Der Moniteur Universell veröffentlichte ihren lateinischen Wortlaut: Ein Gefangener werde in einem unterirdischen Kerker bei Laufenburg bewacht, sein Thron sei usurpiert. Später deutete man die Buchstabenfolge Eshanes Sprantio als Anagramm für sein Sohn Caspar. Der Schriftsteller Jean Mistler fand jedoch in den Archiven eine andere Fassung mit der Signatur Heeres Spaniae, Erbe Spaniens. Zuvor war von Heeres Franciae die Rede. Mistler vermutet einen Zusammenhang mit französischen Thronprätendenten. Das anfängliche S stehe nur für Signé. Ein Bezug zu Hauser ist historisch ausgeschlossen, da der badische Prinz 1816 nicht als vermisst galt. Betrugstheorie. Schon zu Lebzeiten zweifelten viele an Caspar Hausers Aussagen. Einige vermuteten, er habe seine Aussetzung selbst inszeniert. Andere sahen in ihm ein verstoßenes Kind, das sich unter dem Druck der Öffentlichkeit in Widersprüche verstrickte. Das sogenannte Kerkermärchen soll erst durch wiederholte Nachfragen entstanden sein. Um Aufmerksamkeit zu erlangen, könnte Hauser die beiden Anschläge selbst verübt haben. Beim zweiten verletzte er sich so schwer, dass er daran starb, was die Prinzenlegende weiter nährte. Solche Deutungen werden als Betrugstheorie zusammengefasst. Sie unterscheiden sich darin, wie stark Hausers Rolle bewertet wird. Die Frage Betrüger oder Prinz greift daher zu kurz. Zweifel an der Kerker-Erzählung. Seriöse Forscher gehen heute davon aus, dass Kaspar Hauser nicht fast sein ganzes Leben in Dunkelhaft verbrachte. Sein körperlicher und geistiger Zustand spricht dagegen. Historiker wie Walter Schreibmüller halten allenfalls eine zeitweise Isolation für möglich. Medizinische Belege für jahrelange Einzelhaft mit Wasser und Brot fehlen jedoch. Psychiater Karl Leonhardt betont, dass Kaspar unter solchen Bedingungen schwer behindert oder früh gestorben wäre. Auch Publizist Ivo Striedinger widerspricht: Kaspars angebliche Lernfortschritte seien unrealistisch, seine Geschichte voller Widersprüche und Notlügen. Mehrere Mediziner kritisieren, dass Kaspars Besonderheiten vorschnell auf eine Kerkerkindheit zurückgeführt wurden. Andere Ursachen wurden kaum geprüft. Der Sektionsbericht liefert keine Hinweise auf Fehlbildungen. Die Aussagen von Arzt Heidenreich gelten als spekulativ und beeinflusst von der Phrenologie. Neurologen wie Günter Hesse bezeichnen die Erzählung als Erfindung der Betreuer. Kaspar zeigte bei seinem Auftauchen keine Mangelerscheinungen, sondern wirkte gesund, begabt und sozial interessiert. Später ließ seine Entwicklung nach. Für Leonhardt ein Zeichen, dass Kaspar anfangs nur Vorkenntnisse zeigte. Kindliche Fragen wertet er als Täuschung. Striedinger warnt vor Versuchen, Kaspars Geschichte nachträglich zu beschönigen. Historiker müssten klar zwischen glaubwürdigen und unglaubwürdigen Quellen unterscheiden. Zweifel an den Attentaten. Ein zentrales Indiz der Betrugstheorie ist der Zettel in Spiegelschrift, den man bei Kaspar Hauser nach dem Vorfall im Ansbacher Hofgarten fand. Sprache, Faltweise und Ausdruck ähneln nachweislich früheren Schriften Hausers. Auch die Formulierung von der bayerischen Grenze tauchte bereits bei ihm auf. Kritiker wie Mistler und Schreibmüller deuten dies als klaren Hinweis auf Selbstverfasserschaft. Der Text wirkte zudem so, als wäre Hauser nicht tödlich verletzt worden, was gegen einen Mordversuch spricht. Zahlreiche Ungereimtheiten in Hausers Schilderung, etwa das Ausbleiben einer Warnung oder die unlogische Flucht des angeblichen Täters, stützen die These einer Selbstverletzung. Ärzte bejahten einen Mordanschlag nicht eindeutig, mehrere Gutachten hielten eine Selbstverletzung für wahrscheinlicher. Schreibmüller sieht ein Motiv. Nach dem Tod Feuerbachs, dem Rückzug Stanhopes und beruflicher Frustration habe Hauser Aufmerksamkeit gesucht. Bereits frühere Vorfälle, der Schnitt von 1829 und der Pistolenunfall von 1830, ereigneten sich nach Konflikten. Kritiker erkennen darin ein Muster. Hauser habe sich wiederholt selbst verletzt, um Krisen zu dramatisieren. Die fehlende Tatwaffe gilt nicht als Gegenbeweis. Jahre später fand man einen passenden Dolch im Hofgarten, möglicherweise von Hauser selbst beschafft. Zeugenaussagen aus beiden Jahren blieben vage und widersprüchlich. Kaspars Unaufrichtigkeit und vermutete psychiatrische Aspekte. Viele Zeitgenossen hielten Kaspar Hauser für unehrlich. Georg von Tucher nannte ihn verlogen und eitel. Daumer sprach später von wachsender Unaufrichtigkeit. In Feuerbachs Unterlagen fand sich sogar die Notiz, Hauser sei ein durchtriebener Taugenichts. Psychiater wie Karl Leonhardt stuften ihn als pathologischen Lügner mit histrionischer Persönlichkeitsstörung ein. Seine Hartnäckigkeit deutete Leonhardt als Ausdruck paranoiden Ehrgeizes. Seine überzeugende Darstellung machte ihn glaubhaft. Philip Portwitch mahnte zur Vorsicht bei rückblickenden Diagnosen. Auch Ivo Striedinger sah Hauser nicht als bewussten Betrüger, sondern als psychisch labilen Menschen, der in seine Rolle gedrängt wurde und sie nicht mehr aufgeben konnte. Selbst scharfe Kritiker wie Engel oder Meyer hielten es für möglich, dass Hauser anfangs keinen Täuschungsplan verfolgte. Eine Schlüsselrolle spielte Johann Georg Daumer, der Hauser intensiv beobachtete und in Experimente einbezog, was seinen Wunsch nach Aufmerksamkeit noch verstärkte. Weitere medizinische Aspekte. Peter Josef Keuler wies Günther Hesses Anfallstheorie zurück. Hesse vermutete bei Kaspar Hauser Hirnmissbildungen und eine seltene Hautkrankheit. Keuler kritisierte seine selektive Auswertung und mangelnde Recherche. Auch Psychiater Karl Leonhardt warf Hesse vor, hysterische und epileptische Symptome unzulässig zu vermischen. Kaspars Identität. Viele Kritiker der Prinzentheorie halten es für möglich, dass die beiden Briefe bei Kaspar Hausers Ankunft teilweise wahre Angaben enthielten. Ob Kaspar sie selbst verfasste, ist unklar. Handschriftenvergleiche sind unsicher. Striedinger vermutet, der Brief sei Kaspar diktiert worden. Eduard Engel hält ihn für den Verfasser, Mistler nicht. Als wahrscheinlichste Herkunft gilt Bayern, wegen Kaspars Dialekt und seiner Impfnarben. Bayern führte als erstes Land die Pockenimpfpflicht ein. Günther Hesse vermutete Tirol als Herkunftsort und brachte Hauser mit einem gewissen Kaspar Hechenberger in Verbindung, der aber laut Recherchen in Tirol verstarb. Striedinger hält es für möglich, dass Hauser aus einer fahrenden Handwerkerfamilie stammte. Solche Kinder verschwanden leicht aus dem Blick staatlicher Einrichtungen. Möglicherweise wurde Hauser in einem Planwagen bis Nürnberg gebracht, ohne Aufsehen zu erregen. Genese und Verbreitung des Mythos. Mistler sieht den Mythos Kaspar Hauser als Gemeinschaftswerk der Öffentlichkeit, ein Produkt kollektiver Fantasie, begonnen mit dem Bild des wilden Mannes. Hauser selbst nannte sich nie Prinz und blieb bei der Herkunftssuche passiv. Nur einmal fragte er ironisch nach Nachrichten über seine Eltern. Fritz Trautz erklärt Hausers Faszination mit dem geistigen Klima des frühen 19. Jahrhunderts. Populäre Motive wie Kerkerkinder, böse Stiefmütter, übersinnliche Fähigkeiten und das Interesse am Somnambulismus schufen Resonanz. Auch Freuds Theorie, Kinder fantasierten sich in höhere Herkunft, passt ins Bild. Der Mythos wuchs durch romantische Zuschreibungen. Hauser schrieb angeblich Gedichte. Tatsächlich waren sie abgeschrieben, teils von Trautschold, Herder oder Seneca. Wie er an die Vorlagen kam, ist unklar. Das politische Klima des Biedermeier mit Zensur und Sensationshunger begünstigte Hausers Legende. Kritiker wie Engel oder Striedinger verurteilten die Prinzentheorie scharf. Striedinger sah im Hauser-Kult ein Beispiel menschlicher Leichtgläubigkeit. DNA-Analysen. 1996 und 2002 wurden genetische Analysen durchgeführt, um Kaspar Hausers Erbgut mit dem der Nachfahrinnen der Großherzogin Stephanie de Beauharnais zu vergleichen. Die erste Probe stammte aus einer Blutspur auf Hausers Unterhose. Unabhängige Untersuchungen in München und Birmingham kamen zum gleichen Ergebnis. Hauser war nicht mit der Großherzogin verwandt. Eine Verunreinigung der Probe galt als ausgeschlossen. 2002 wurden neue Proben analysiert, darunter Haare und ein Blutfleck. Ein Abgleich mit Astrid von Medinger, einer Nachfahrin Stephanies, ergab nur eine geringe Abweichung. Eine Verwandtschaft konnte nicht sicher ausgeschlossen werden, blieb aber umstritten, auch wegen unklarer Herkunft der Haarproben und fehlender Publikation. Erst 2024 veröffentlichte ein internationales Forschungsteam eine umfassende Studie. Ergebnis: Kaspar Hauser war nicht der badische Erbprinz. Frühere Gerüchte über verschwundene Särge in der Pforzheimer Fürstengruft bestätigten sich nicht. Die sterblichen Überreste sind vorhanden. Kaspar Hauser als Eponym. Der Begriff Kaspar-Hauser-Versuch gehört heute zur Verhaltensbiologie. Er beschreibt Experimente, bei denen Tiere ohne bestimmte Reize aufwachsen, um zwischen angeborenem und erlerntem Verhalten zu unterscheiden. In Medizin und Psychologie spricht man vom Kaspar-Hauser-Syndrom, einer schweren Entwicklungsstörung durch Isolation und mangelnde Zuwendung im Kindesalter. Der Psychologe Abegg schlug den Begriff 1962 erstmals vor. Alexander Mitscherlich prägte den Kaspar-Hauser-Komplex als Bild für die Vereinsamung des modernen Menschen. Friedrich Koch entwickelte die Idee eines Kaspar-Hauser-Effekts. Erziehung unter starren Normen könne zu innerer Unbehaustheit führen, besonders bei sensiblen oder widerständigen Kindern. Kurioses. In Baden-Baden steht die Statue Der Totengräber, geschaffen von Andreas Friedrich im Jahr 1851. Bald kursierte das Gerücht, sie zeige Kaspar Hauser. Der Historiker Sebastian Hausmann prüfte dies 1907 und kam zu dem Schluss: Die Behauptung ist unbegründet. 1934 fand man im Nachlass der Malerin Dora Hitz eine Zeichnung ihres Vaters Johannes Hitz, die Kaspar Hauser darstellen soll.